Was ganz entscheidend für mich immer war, sich Leute zu suchen, die auch dahinter stehen. Die also natürlich die örtlichen Leute, meistens Frauen, die aus Initiative heraus, so wie in Saudi-Arabien, die haben selbst mal gespielt und die wollten das immer verwirklichen. Die wollten das immer wieder, dass irgendwann der Frauenfußball dort mal lebt oder aufersteht und mit Strukturen geschaffen sind. Das heißt, du kannst es nicht alleine, du musst immer Mitstreiter haben. Das können auch Männer sein natürlich, das hängt immer dann von unterschiedlichen Situationen ab, aber du brauchst Fürsprecher, du brauchst natürlich einen Präsident, wie jetzt in Saudi-Arabien, der wirklich stolz auf seine Mannschaft war, wie wir zurückkamen aus dem Maldiven, haben zwei Spiele da gewonnen. Wir kamen zurück, wir wurden als Heldinnen gefeiert. Und mit 11 Jahren durfte ich ja dann kicken. Das war ja der große Moment in meinem Leben. Also von 4 Jahren bis 11 Jahre durfte ich in keinem Verein Fußball spielen. Es war nicht erlaubt, für die Mädchen in einen jungen Verein zu gehen. Natürlich waren da keine Mädchenvereine 1970. Und was du schon anfangs sagte, Oberst Schiel war der erste Fußballverein, zumindest auch in Hessen in meiner Gegend, der also die Schützen, sozusagen die Frauen der Schützen genommen hat, um so einfach ein Freundschaftsspiel gegen die Männer zu machen. Es hat ihnen riesen Spaß gemacht, hatten aber viele Verletzungen, viele muskuläre Probleme. Und da haben sie gesagt, oh, wir müssen jetzt mal trainieren. Dann gab es also auch einen Fertigstang, der also auch dem Schützenverein sozusagen beitrat und gesagt, dann trainiere ich euch. Also das war damals die Anfangszeit.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und Ansichten. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Leader Talk und heute ist mein Gast Monika Stab und ich bin ein Kind des Rhein-Main-Gebiets, bin Frankfurt ja ein Stück weit groß geworden und da ist Monika Stab natürlich ein ganz großer Name und von daher freue ich mich, eine der erfolgreichsten Trainerinnen, die der deutsche Fußball hervorgebracht hat, zu begrüßen, um über ihr Leben zu sprechen, über ihre Folge und ihre Zeit im Ausland. Ja, als Botschafterin des deutschen Fußballs. Schön, dass wir heute miteinander reden, Monika.
Super, dass es geklappt hat. Freue mich drauf.
Ja, und ich stelle dich kurz vor, so ein Leben in ein paar Sätze zu packen ist unmöglich, aber dennoch, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal ein Gefühl dafür haben, so was, wie du in den Fußball hineingekommen bist und was du da so alles erlebt und errungen hast. Ja, du warst selbst lange Jahre Spielerin und standest 1978 auch im Finale um die deutsche Meisterschaft für einen Verein, da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz drüber reden, hier aus Niederrath Oberst Schiel, so heißt dieser Verein. Ihr habt damals das Finale verloren gegen Bergisch Gladbach, eine ganz große Nummer in den 70er und 80er Jahre und du warst dann als Spielerin tatsächlich in Frankreich und England bei Paris Saint-Germain, Southampton, Queen's Park und hast dann ja die letzten 8, 9 Jahre deiner aktiven Laufbahn dann bei der SG Braunheim, auch ein großer Name im deutschen Frauenfußball, verbracht und bist dort dann auch Trainerin geworden. 1993 es wurde dann ein neuer Frauenfußballverein gegründet, der erste FFC. Du warst die erste Vorsitzende und parallel auch Trainerin und ja, du hast mit Frankfurt 5-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nein, Entschuldigung, 4-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. 5-mal den Pokal, so rum, oder?
Ja, korrekt. Ja,
genau, korrekt. Und auch den damals neu gegründeten UEFA-Pokal, sozusagen der Vorläufer der Champions League 2002. Und 2004 hast du dann deine Tätigkeit als Trainerin beendet. Warst noch bis 2006, glaube ich, Vorsitzende des Vereins. Ja, und dann, so habe ich es wahrgenommen, fing es an mit dem Reisen, mit dem, ja, wie soll ich sagen, das, was dich ausmacht, das, was du an Fachkenntnis hast, was du über den Fußball denkst, in die Welt hinauszutragen. Du hast für die FIFA viele Jahre gearbeitet, warst Entwicklungshelferin in Sachen Fußball und hast, so habe ich es gelesen, in über 80 Ländern gearbeitet. Der Nahe Osten vor allen Dingen hat es dir angetan, Afrika, Asien. Und zuletzt warst du in Saudi-Arabien, hast dort die Frauennationalmannschaft sozusagen aufgebaut und bist jetzt im Ruhestand. Monika, Ruhestand, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man dich kennenlernt, mit dir zu tun hat, was ist Ruhestand? Was bedeutet Ruhestand für Monika Stab?
Lebensqualität. Und ich sag nur einen Satz, solange man es genießen kann, solange man gesund ist, ist ja nun mal das Wichtigste, was all man tut auf der Welt oder als Trainer tätig ist. Oder der verrückte Fußball ja einen sozusagen beschlagnahmt oder seit meinem vierten Lebensjahr der Fußball sozusagen mein Leben bestimmt hat. Ich habe mit den Jungs auf den Straßen gekickt und sicher hat das mich geprägt. Und es waren jetzt mittlerweile 90 Länder, die ich sozusagen bereisen durfte, beziehungsweise dort Entwicklungshilfe betreiben durfte in Sachen Mädchen-Frauen-Fußball. Und das war ja eine wunderschöne Zeit, sehr anstrengend auch, in gerade in den Ländern, wo so ab und zu mal 40, 50 Grad gerade im Sommer herrscht. Und da ist es natürlich ganz wichtig, so auch mal an sich selbst zu denken. Und ich habe da gemerkt, dass mein Körper sozusagen Signale sendet. Und da habe ich mich, habe ich doch gedacht, ich müsste darauf hören. Und habe mir dann meine Mission in Saudi-Arabien, nachdem ich da fast 4 Jahre alle Aufbau von Null geleistet habe, gedacht, es ist vielleicht jetzt die Zeit, da jetzt neue Wege beziehungsweise mal so ein bisschen den Ruhestand zu genießen und das zu tun, was man schon immer gerne machen möchte. Meistens ist es ja dann oft zu spät. Ja, man lebt ja in so einem Hamsterrad und man macht so viele Dinge oder ich habe so viele Dinge erlebt, gerade in den 19 Jahren, wo ich jetzt da sozusagen ganz Asien bis auf Jemen bereist habe, Afrika, alle englisch sprechende afrikanischen Ländern bereist habe und dort gearbeitet habe und habe sozusagen vieles ja gesehen. Und du bist natürlich auch in dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, natürlich dir im Klaren, dass du so viel erlebt hast und jetzt irgendwo einen Schnitt, einen Cut machst. Ja. Und was hinzukommt, das muss ich einfach dazu sagen, deswegen auch dieser Eingangssatz, mach es, solange du gesund bist. Meine ganze Familie ist leider verstorben und das hat natürlich auch dann irgendwo was Spuren hinterlassen, dass man ja mit 67, so alt bin ich jetzt, einfach noch ein bisschen das Leben genießen möchte.
Nur weil du es auch gerade noch mal gesagt hast, 90 Länder, viel unterwegs, seit vielen, vielen Jahren wirklich in der Welt zu Hause, so kann man es sagen. Was bedeutet dann für dich zu Hause sein eigentlich? In der Zeit, aber auch jetzt, was für einen Bezug hast du zum Zuhause sein?
Zu Hause habe ich mich immer da gefühlt, wo ich meine Mission erfüllen konnte. Und das habe ich eigentlich bei der SG Braunheim, 24 Jahre war das mein Baby. Ich habe es von auch da null eigentlich bis zu meinem Ende richtig groß werden lassen oder mich dafür eingesetzt. Und für mich ist eigentlich zu Hause, wenn ich mit Menschen zusammen bin, der Fußball, der eine große Familie auch irgendwie dir zurückgibt, ja. Ich komme aus einer Bäckerei, wir hatten immer viel zu tun, wir mussten immer viel arbeiten, auch als Kind, meine 2 Geschwister, älteren, die mussten auch immer ran und die Schule war immer so ein bisschen Nebensache und das Familienleben hat da ein bisschen, würde ich sagen, oder sogar sehr darunter gelitten und jetzt in so einer Familie mit Fußball fühlt man sich einfach wohl und das ist eigentlich, glaube ich, mein Zuhause, was ich natürlich jetzt aufgegeben habe, aber dadurch, dass ich so viele Menschen treffe, die ich also viele Jahre nicht sehen konnte, dann kommt man wieder zurück zu diesem Punkt und es macht riesig Spaß und ich glaube, zu Hause ist immer, ja, Nordkorea, wenn du dann die Fußballerin hast, die dich dann bis, oder die Trainerin, die ich da ausgebildet habe, bis zum Flughafen, bis zur Maschine mitverfolgen und dir Tschüss sagen, dann fühlst du dich in dem Moment zu Hause, weil du einfach denen was gegeben hast und sie geben dir die Dankbarkeit zurück. Und das ist für mich auch ein Gefühl von zu Hause sein.
Das heißt, in dir liegt ja eine ganz, ganz große Fähigkeit der Anpassung. Und ich nehme den Begriff jetzt erstmal ganz positiv.
Ohne das geht es mal gar nicht. Also dieses Reisen, einmal lehrt es sehr viel. Und ich habe komischerweise, ja, mit 11 Jahren durfte ich ja dann kicken. Das war ja der große Moment in meinem Leben. Also von 4 Jahren bis 11 Jahre durfte ich in keinem Verein Fußball spielen. Es war nicht erlaubt für die Mädchen in einen jungen Verein zu gehen. Natürlich waren da keine Mädchenvereine 1970. Und was du schon anfangs sagte, Oberst Schiel war der erste Fußballverein, zumindest auch in Hessen in meiner Gegend, der also die Schützen, sozusagen die Frauen der Schützen genommen hat, um so einfach ein Freundschaftsspiel gegen die Männer zu machen. Das hat ihnen riesen Spaß gemacht, hatten aber viele Verletzungen, viele muskuläre Probleme. Und da haben sie gesagt, oh, wir müssen jetzt mal trainieren. Dann gab es also auch einen Ferdi Stang, der also auch dem Schützenverein sozusagen beitrat und gesagt, dann trainiere ich euch. Also das war damals die Anfangszeit. Und man muss ja einfach sehen, man hat von 4 bis 11, das sind immerhin 7 Jahre seiner Kindheit, nicht zwar auf dem Fußball-Bolzplatz verbracht. Ich habe auch viele Jungs, die wollten immer bei mir spielen, weil ich ja dann auch so nicht schlecht war, um bei mir in der Mannschaft zu sein, um zu gewinnen. Aber letztendlich waren das 7 Jahre, die, ich will nicht sagen, die heute, die haben mir gefehlt, aber die haben mich geprägt. Und mit 11 Jahren waren wir auf Reisen, wir waren in den Niederlanden, haben Turniere veranstaltet oder mit
gespielt.
teilgenommen. Gespielt. Also wir haben unglaublich viele Dinge, dadurch, dass du mit dem Fußball ja schon mal außerhalb deines Dietzenbach, wo ich geboren bin, rauskommst und dann ja, Menschen triffst. Und du kommst immer wieder im Fußball mit vielen Menschen zusammen, was natürlich auch dich auch prägt, wie du dich verhältst, wie du mit den Menschen auch umgehst. Und ich war 11 Jahre alt, ich war ein Kind, war aber trotzdem schon in der Erwachsenenwelt, weil ich durfte nicht in einer Mädchenmannschaft spielen, weil die gab es nicht. Also ich habe mit 11 Jahren mit Erwachsenen, die 10 Jahre älter waren oder noch älter, in eine Mannschaft gespielt. Und ich war, wie gesagt, nicht so schlecht, konnte da mithalten, obwohl ich einfach zu klein war. Erst wurde ich Embryo und Nesthäkchen und was alles genannt als Törtchen dann, weil ich ja die Bäckerei auch dann übernommen hatte. Und es war also immer so, dass ich als Kleine trotzdem da groß war, weil ich mit den Erwachsenen leben oder gerne natürlich zusammen war. Aber das, denke ich, hat auch früh mein Leben geprägt, zu reisen durch den Fußball und nicht die eigentliche Kindheit mit Gleichjährigen so zu verbringen, sondern fast alle Erwachsene um mich herum waren. Und dass dich dann auch, sag mal, früher reift oder auch anders reift, dir die Erfahrung gibt, naja, was passiert denn so im Leben? Mit 11 Jahren weiß ich denn, was ich will, was ich habe, oder ja, das muss ich sagen, hat der Fußball auch in mir sehr früh diese Reife auf die verschiedenen Situationen sich dann auch schon anzupassen. Ja, und das lernt man durch Reisen und natürlich auch, indem man immer mit Menschen zusammen oder zu tun hat.
Noch eine Frage kurz zu Dietzenbach, hier vor den Toren Frankfurts oder Offenbachs. Es ist ja auch da, nicht heute und damals schon mal gar nicht das Zentrum des Frauenfußballs gewesen. Wie hast du das in Erinnerung, was dich so zum Fußball gezogen hat? Was war das Spannende daran? Ich meine, dass du einen Weg gegangen bist, der dann doch gepflastert war von vielen Widerständen und Unebenheiten. Es hätte einfachere Wege gegeben, für dich damals. Also, was hat es denn ausgemacht, dass du gesagt hast, nee, Fußball ist es?
Mein Vater hatte schon 2 Mädchen auf die Welt gebracht und er wollte einen Jungen haben, um die Bäckerei zu übernehmen. Das war so der Ursprung. Nur das dritte Kind war auch ein Mädchen. Und ich glaube,
Hoppala.
das war dann eigentlich die ursprüngliche Ursache, dass ich wie ein Tomboy, sagt man ja so schön, natürlich hatte ich auch ein bisschen Ballgefühl, denke ich. Mein Vater war jetzt nicht großer Sportler, der war durch Krieg, Sibirien jahrelang sehr verletzt. Also da war es jetzt nicht der Hintergrund. Oder meine Mutter, weiß ich gar nicht, ob die Sport getrieben hat. Die mussten ja durch den Krieg, die haben ja immer gearbeitet, ihr ganzes Leben lang. Und dann habe ich mit 4 Jahren praktisch vor der Haustür gespielt, habe viele Fensterscheiben eingeschossen. Die Nachbarn waren da nicht sehr, sehr happy darüber.
Ja.
Und mein Vater hatte dann extra auch dann irgendwann eine Versicherung abgeschlossen, weil es dann sich doch häuften, diese Situation. Ne? Früher konnte man ja noch auf der Straße spielen, das ist ja heute undenkbar. Dietzenbach, damals hatten wir eine 5.000 Einwohnergemeinde, heute sind es, glaube ich, über 40.000. Also da hat sich auch ein bisschen ja was verändert. Wir sind da zugezogen. Ich war in Bayern gemacht worden, also wo meine Eltern waren, und bin dann in Dietzenbach sozusagen in der Backstube auf die Welt gekommen. Und der Fußball war immer ein Teil und natürlich die Jungs, die auch immer spielen wollten. Und dann mit 11 Jahren wieder das Verbot 1970. Man muss ja einfach mal sehen, 1970, 30. Oktober, hat doch der DFB in seiner Sitzung eingeräumt, ja, die Frauen, Mädchen dürfen jetzt Fußball spielen. Und das war das sozusagen, die Tür wurde geöffnet. Wir waren dann auf der SG Rosenhöhe, die hatten sich dann auch schnell ein Frauenteam zusammengestellt. Da wurden wir aber auch nicht ganz so herzlich empfangen, wie das damals war. Und sind dann zu Kickers Offenbach gekommen. Ja, die große Eintrachtzeit mit Kickers Offenbach habe ich also wirklich als Kleinkind, wie du weißt, über den Bach, wie sagt man, über den Main drüber und habe da die ganzen Derbys miterleben dürfen, bis, glaube ich, die Kickers ja dann den Skandal hatten, ne, mit Konrad damals noch als Sportdirektor und Canellas oder wie er hieß. Und naja, auf jeden Fall waren wir da. Und dann war ich bis 75 und bin dann zu Oberschi gegangen. Also der Fußball, es hat mich immer einfach interessiert.
Dieses Wort trotzdem. Trotzdem. Das ist so irgendwie das Wort, was kam, wenn ich so auf dein Leben schaue. So viele Dinge, die irgendwie nicht passend waren und du irgendwie, also so habe ich es, so nehme ich es wahr, so, nee. Trotzdem, also irgendwie schwierig, Fußball-Dings. Und die Monika sagt, nee, trotzdem will ich das machen. Und auch manche Wege mit Sicherheit später, die einfach total unkonventionell waren, da liegt für mich auch so ein bisschen ein Trotzdem drin. Also du lässt da nicht locker, sondern bleibst da dran und ein Stück weit prägt dich das auch als Persönlichkeit, habe ich den Eindruck. Wie siehst du das?
Ja, also das hast du schon sozusagen sehr richtig erkannt. Ja, es ist, aufgeben ist keine Alternative. Und das wiederum muss ich mit dem Fußball verbinden. Einmal mussten wir sehr viel arbeiten. Wir mussten immer irgendwie funktionieren in der Familie. Das hat natürlich auch einen geprägt, weil wenn du ein Geschäft hast, 24 Stunden, eine Bäckerei, eine Pension, Hotel, Gaststätte, also es ist immer was zu tun. Die Uhr steht da nicht still. Und sich genau das zu sagen, du findest immer einen Weg. Es gibt auch immer einen Weg. Und ich glaube, das ist, wo so manche Menschen vielleicht schon scheitern oder gar nicht den Weg suchen. Ja. Und egal, was du machst auf dieser Welt, es wird immer einen Weg geben. Und ob der richtige, ob das Optimale, ob das was du dir wünschst, das sind natürlich andere Kriterien. Aber für mich ist es wichtig, aus jeder Situation A zu lernen. Ich denke, das muss man, auch wenn man Fehler begeht, das ist nun mal das Leben. Mhm. Fehler muss man machen können, Fehler muss man zugestehen. Fehler sind gut, wenn man sie macht, weil daraus lernt man am meisten. Niederlagen, man lernt doch mehr aus Niederlagen, als wenn man immer gewinnt. Und man das nicht mehr einschätzen kann, was noch alles dafür zu tun ist. Weil jeder Gewinn heißt ja auch wieder weitermachen, wieder von neuem anfangen, wieder viel, viel dafür tun. Also das Arbeiten hat natürlich viel mit meiner, glaube ich, meiner Art zu tun, nie aufzugeben. Weil der was leistet, der immer an sich glaubt natürlich auch und durch die Arbeit auch letztendlich dann irgendwann belohnt wird. Und das versuche ich auch in meinen Missionen. Ich habe zwei Dinge in meinen Missionen. Einmal das Zuhören, weil das ist ganz wichtig, jemanden zuzuhören, die Probleme, die sie haben. Ich kann nicht alles lösen. Ich kann nicht in Nordkorea die politische Situation lösen oder in Iran oder sonst wo auf der Welt, wo ich war, wo es dann auch politisch, ich sag mal, nicht so doll aussieht. Ich kann aber zuhören und kann denen Hoffnung geben. Und das war also ein Punkt, was ganz wichtig ist. Und das andere ist, dass es immer Lösungen gibt. Immer Lösungen, die du suchen musst, die du natürlich mit Unterstützung viel einfacher bekommst, wenn du als Team funktionierst. Wenn du den Zusammenhalt für ein Ziel, das du hast, und das ihnen wieder immer spiegelst, dass du bereit bist, auf ihre Ebene herunterzukommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das heißt Anpassung, flexibel sein. Natürlich nicht sagen, wir sind deutsch und alles muss richtig sein, was wir machen. Ne? Das ist ja oft so unser Tenor. Wir sind ja die Besten und wir sind wirtschaftlich am höchsten. Ja, alles wunderbar. Aber in solchen Ländern geht es nicht darum, denen zu zeigen, wie toll wir alles machen und wie wir sind. Wir sind Arbeit. Seite, aber viel wichtiger ist, ihnen die Hoffnung zu geben und ihnen dieses arbeite dran, dann wird das auch was. Dann wirst du belohnt. Wenn du nie aufgibst und wenn du immer wieder dran bleibst, dann hast du die Chance, die ganz große Chance, zumindest weiterzukommen. Und wenn es auch nur im Frauenfußball in ganz, ganz kleinen Stücken und Teilen ist, ja.
Mhm. Das heißt, du hast ja in ganz, ganz vielen Situationen, keine Schablone gehabt, keine Skizze, sondern da war ein weißes Blatt Papier und andere haben da drauf geschaut und haben gesagt, hey Monika, da ist nichts. Du wirst auch nichts entdecken. Und du musst ja dann so eine Herangehensweise haben, so, nee, ich sehe da was.
Das ist schon absolut richtig. Und was ganz wichtig für mich immer war, ich habe einen Slogan für mich, also das habe ich verinnerlicht. Jedes Mädchen, das Fußball spielen möchte, sollte diese Gelegenheit bekommen. Und das ist für mich, also das ist ganz groß oben geschrieben. Ich war der erste UEFA-Cup-Sieger mit FFC Frankfurt, viele deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, wie du schon gesagt hast. Das ist die eine Seite, diesen Ruhm zu erleben, diesen Erfolg natürlich als Trainer mit der Mannschaft, mit allem, was ich hatte auch. Aber noch viel wichtiger ist es, dass jedes Mädchen die Möglichkeit bekommt, die Chance bekommt zu spielen. Mhm. Und wenn du unterwegs bist in Afrika und Asien, ist das ja leider nicht der Fall. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, was ja noch viel wichtiger ist, die Mädchen bekommen dadurch Selbstwertgefühl. Sie sind ein Teil der Gesellschaft, weil momentan in vielen, vielen Ländern sind sie nicht Teil der Gesellschaft. Sie müssen im Haushalt helfen, weil schon wieder das nächste Kind unterwegs ist, gerade in Afrika. Sie müssen die Schule abbrechen, weil sie der Mutter helfen müssen zu Hause. Die Jungs haben da so ein bisschen Narrenfreiheit. Die können spielen auf dem Bolzplatz. Die dürfen raus. Die werden ja irgendwann mal in der Premier League spielen. Aber die Mädchen, naja, das wird ja nicht stattfinden. Wobei sich da auch vieles zum Positiven verändert hat. Und die Mädchen kriegen einfach nicht diese Möglichkeiten. Die spielen genauso gerne Fußball. Die wollen Spaß haben und kriegen aber einfach nicht einen Ball geschenkt oder irgendwo zu haben, weil sie kein Geld haben, natürlich keinen Platz, wo sie spielen können und keine Unterstützung, weder vom Verband, weder von Schulen, weder ja, dem Umkreis. Ich war 2 Jahre in Gambia, habe fast jede Schule in Gambia, ist auch ein kleines Land, besucht und habe denen einmal Bälle durch das Auswärtige Amt für diese Mission den Bällen zukommen lassen, bisschen Hütchen, bisschen ne, Material zum Trainieren. Und das habe ich fast in allen Schulen machen können und diese Begeisterung, die dadurch entfacht ist. Aber das war nur für die Mädchen, nicht für die Jungs. Die Jungs haben mir die Bälle geklaut in Afrika. Da ist natürlich dann auch für mich, also das ist für mich das Schlimmste, wenn das passiert, dass die Jungs meinen, ja, wir beanspruchen das ja und nicht die Mädchen. Und ich setze mich da ganz persönlich für die Mädchen ein und will, dass jedes Mädchen die Möglichkeit hat, die Chance zum Fußball spielen.
Also das hat ja einen enormen gesellschaftlichen Impact, also diese Arbeit mit jungen Mädchen, sie letztlich stark zu machen und dadurch auch ihr Selbstvertrauen zu erhöhen, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen aufzustehen, vielleicht das Wort zu ergreifen, weil ich glaube, das macht dann auch was mit jungen Mädchen, zu sehen, ich bin Teil einer Gemeinschaft, einer erfolgreichen Gemeinschaft, ich spiele Fußball, ich bewege mich und gerade in Afrika kann man das dann, glaube ich, relativ schnell auch in anderen Bereichen sehen, dass sie dort dann auch Selbstvertrauen gewinnen für andere Dinge, für sich zu sorgen und aufzustehen vielleicht in manchen Dingen. Also kannst du uns da nochmal einfach auch das vielleicht bestätigen oder auch nochmal beschreiben, was Sport für junge Mädchen in solchen Ländern bedeutet einfach?
Ja, man kann es ja gar nicht in Worte beschreiben. Das muss man erlebt haben, das muss man gesehen haben. Das Leuchten in den Augen der Kinder, der Mädchen, ein Teil der Gesellschaft zu sein, was ich eben gesagt habe, dass auch wir als Mädchen Fußball spielen dürfen. Nicht nur die Jungs, die das Privileg haben, weil sie ja einfach Jungs sind, weil sie stärker sind, weil sie so auch groß geworden sind. Ne? Das ist ja leider nur mal das Klischee. Die Mädchen spielen mit Puppen, die Jungs gehen dann raus und spielen Fußball, das ist sicher in Afrika noch mehr verstärkt als woanders auf der Welt und es ist umso schöner, wenn man dann dorthin kommt und gerade was du sagst, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen aufzustehen, zu sagen, hier, ich will auch in die Schule. Wir haben also viele Mädchen wieder zurück in die Schule gebracht, weil sie dann auch so eine Art Aufstand gemacht haben zu Hause. Warum darf mein Bruder in die Schule und ich nicht? Ja, weil natürlich auch die finanziellen Mittel bei, ich sag mal, 10 Kindern, dann werden die Jungs bevorzugt. Mhm. Die dürfen dann die Schule, die dürfen eine Ausbildung machen, aber die Mädchen nicht, ja. Und das finde ich halt, ist so wichtig in diesem Job, ihnen zu helfen und zu sagen, ja, ihr müsst natürlich auch was dafür tun, klar, aber dieses Gefühl, ein Teil der Gesellschaft zu sein, dieses Gefühl, wir können auch das, was die Jungs können, vielleicht nicht so gut, ja, da muss man abwägen. Natürlich ist der Junge stärker, natürlich kann er den Ball, 180 Stundenkilometer da in das Tor bollern, ja, aber die Mädchen können das auf ihre Art und Weise auch. Und wenn sie das können, und das ist, was ich alle in meinen Missionen festgestellt habe, wenn du dem Mädchen dann noch einmal das Gefühl gibst, sie machen was Tolles, sie werden gelobt, das kennen die gar nicht. Das haben sie einfach in ihrer Kindheit verpasst und dadurch sind sie einfach stärker in ihrem Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und können Dinge dann auf einmal tun, die sie vorher vielleicht sich nicht getraut haben. Ich weiß nicht, die Rate, die will ich auch gar nicht wissen, wie viele Mädchen vergewaltigt werden in Afrika, aber sich dagegen aufzulehnen und das zu sagen, nein, ich werde jetzt nicht in das Auto steigen oder ich werde mich nicht vergewaltigen oder ich gehe zur Polizei und zeige denjenigen an. Es gibt unzählige Situationen oder Momente, gerade bei Fußballverbänden, wo Männer wirklich die Mädchen auch missbrauchen. Also kann man gar schlimm. Nicht eigentlich darüber reden, weil es einfach so schlimm ist. Und die kommen damit durch, die werden nicht angezeigt, die Polizei macht auch nichts oder man hat Angst, ne? Man wird dann bedroht. Also das sind so Situationen, wo ich sage, durch den Fußball, durch den Sport bekommen sie ein gewisses Stärkegefühl, um sich dagegen aufzulehnen und vielleicht auch nicht schwanger zu werden, wenn sie 13, 14, 15 sind. Erstmal eine Ausbildung zu machen, erstmal in die Schule gehen dürfen und das auch durchsetzen, auch zu Hause stark genug sein, sich gegen den Vater, der ja auch die eigenen Kinder vergewaltigt, da auch aufzulehnen. Ja. Und das sind so Situationen, dass der Sport das geben kann, nicht natürlich für alle, aber für viele gibt es dann zumindest eine Lösung, sich dagegen zu wehren.
Ja, also ein unglaublicher Impact, wie ich finde. Und eine tolle Arbeit. Und das sind ja Geschichten von einzelnen Personen, Individuen. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt hast du gesagt, 90 Länder sogar. Und jetzt stelle ich mir vor, diese Arbeit, wie du so beschreibst, ich meine, beim Zuhören kriege ich Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann vor Ort anfühlen muss, wenn du da einige Monate, vielleicht dann auch Jahre gewesen bist und jedes Mal dann auch Abschied nehmen musst. Also das war jetzt so der Gedanke, so 90 Mal diesen Schmerz zu erfahren am Ende, gehen zu müssen, Menschen zurückzulassen und nicht zu wissen, wie es da vielleicht auch weitergeht. Vielleicht hast du das auch anders lösen können, aber das muss doch, wie gehst du damit um?
Also erstmal ist jedes Land anders. Man kann nicht sagen, die Golfstaaten, ob das Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Kuwait, UAE, sagt, ja, das sind die Golfstaaten, das sind die Araber. No. Mhm. Jedes Land, auch in Afrika, jedes Land hat einen anderen Ursprung, jedes Land hat eine andere Mentalität, jedes Land hat andere Bedingungen. Ja, man muss sich also erstmal grundsätzlich, und wie du sagst, so dieses weiße Blatt, man hat tolle Strategien und auch was man alles macht und von FIFA und letztendlich kommst du da an und findest aber nichts. Ja, du hast keine Bälle. Also was willst du denn machen? Ja, also man muss sich erstmal auf die Gegebenheiten, auf jedes Land einstellen. Wer ist dir vor Ort? Wer hat natürlich das Sagen, gerade im Fußballverband? Wie sind alle Infrastrukturen? Wie kommst du von A nach B? In Eritrea gibt es keine Busse, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Dann laufen die Mädchen so dünne Beine 10 Kilometer zur Schule oder zum Sportplatz oder um ein Spiel zu machen. Ja, also das muss man einfach wieder realisieren, wie unterschiedlich jedes Land dann auch ist, erstmal das zu verstehen. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich denke, ich habe ein bisschen ein paar Rädchen angedreht und ich hatte zumindest in manchen Projekten das Gefühl, ich konnte die Rädchen andrehen und ich konnte was verändern. Und das gibt dir doch ein Gefühl von, du gibst, du kriegst was zurück, ein Lächeln, ich habe mit den meisten auch noch Kontakt. Also es ist so schön zu sehen, dass sich was verändert. Natürlich nicht in jedem Land. Katar war ich 1,5 Jahre. Die haben das schön genutzt für ihre WM, um natürlich nach außen darzustellen, oh, der Frauenfußball existiert in so einem Land, wo die Weltmeisterschaft 22 stattfindet. Und ich habe mein letztes Länderspiel, wir waren in der FIFA-Rangliste, glaube ich, damals 102. 32 oder so. Und von dem Tag an bis heute haben sie kein Länderspiel mehr bestritten. Oh. Und das sind die nackten Tatsachen. Ich habe mit den Spielerinnen alle noch Kontakt. Die sind total, ja, die sind total, wie sagt man, erschüttert, deprimiert. Ich habe eine U14-Nationalmannschaft aufgebaut, eine U16, eine A-Nationalmannschaft in diesen anderthalb Jahren. Also wir haben wirklich ganz, ganz viel getan. Nur der Verband steht nicht dahinter. Der Verband toleriert das nicht natürlich. Und das sind dann meine bitteren, wie sagt man, Gefühle, dass ich da zwar, wie ich da war, unglaublich viele Menschen und Mädchen in den Schulen, also wirklich Kataris, nicht irgendwo von Kroatien oder irgendwoher, ne, eingekauft, nein, sondern das waren wirklich Kataris mit Katari-Passwort oder Kataris, die dort geboren sind. Aber das befriedigt, zumindest stellt mich zufrieden, dass ich konnte was verändern und deswegen auch jetzt mein Genugtuen zu sehen, wie sich das alles öffnet auch und wie der Frauenfußball weiter sich entwickelt. Also wenn ich jetzt sehe, in England war ich gerade gewesen, was da passiert in 69, ich habe da bei Queen's Park Rangers gespielt. Wir mussten einen Pfund zahlen, um im Hyde Park zu trainieren. Wir hatten also zwar Queen's Park Rangers, die waren ja damals auch recht gut in der Premier League vorne dabei und die haben uns keine Unterstützung gegeben. Ja, wir konnten nicht duschen, wir haben einfach nur im Hyde Park da trainiert und gespielt. Also das sind Situationen, das war in England und jetzt gehen wir nach England, da sind 12.000, 20.000, 30.000 Zuschauer in Champions League oder sogar in der Premier League, wenn die gegeneinander spielen. Das ist unfassbar, was sich da jetzt tut. Ja, und dahin zurückzugehen und das zu sehen, das ist wie ein Sechser im Lotto, das ist ein totales Glücksgefühl für mich, wie der Frauenfußball doch wirklich jetzt sag mal, angekommen ist in der Society, in der Gesellschaft, die Anerkennung, all das, was wir als sag mal, Pioniere, kann man ja auch uns nennen, alles versucht haben einzuleiten, zu schaffen, zu kämpfen und da gibt es so viele Kämpfe, die würden wahrscheinlich jetzt hier deine Sendung überspringen, dass das aber sich gelohnt hat. Ja? Und dieses Gefühl, das jetzt noch miterleben zu können und auch zu sehen, dass der Frauenfußball immer mehr die Anerkennung, ob jetzt in Dortmund eine Frauenmannschaft existiert, finally, oder in Bayern München endlich der Frauenfußball angekommen ist. Also das sind so Dinge, dann war das nicht in der Vergangenheit. Ja? In Franz Beckenbauer wusste 76 nicht, dass seine Mannschaft deutscher Meister wurde. Also ich habe ihn oft genug gesehen, getroffen bei vielen FIFA-Turnieren und das sind dann so Momente, wo du siehst, hey, was hat sich getan im Frauenfußball? Und das ist ein schönes Gefühl und da weine ich keine Träne ja, zurück, sondern ich sehe das im positiven Sinne. Du hast dazu beigetragen, dass der Frauenfußball auch international, nachdem ich hier die Entwicklung in Deutschland wie viele Jahre durchgemacht habe, dann ins Ausland einfach verlegt habe und habe da den einen oder anderen Erfolg oder ja positiv gestaltet. Und die danken dir das heute noch und das ist sehr schön.
Also diese positiven Gedanken, die überwiegen auf jeden Fall. Du hast noch Kontakt zu vielen Menschen. Das heißt, man geht dann immer mit einem weinenden Auge natürlich, aber auch für das lachende Auge jetzt im übertragenen Sinne ist auch immer dabei. Jetzt kam mir spontan noch die Frage, weil du es auch nochmal so beschrieben hast, welchen Weg der Frauenfußball gegangen ist, in Deutschland als auch international. Würdest du lieber heute als Trainerin arbeiten wollen oder ist das ja, das, was du erlebt hast, erleben dürfen auch auf eine Art, wo nichts war zwar, aber wo du doch einiges erreicht hast, dann doch so wertvoll, dass du sagst, nee, also das passt schon so. Oder ist manchmal so der Gedanke, ach, jetzt gerade Trainerin zu sein in der aktuellen Zeit oder sogar als Trainerin in den Männerfußball zu gehen, wie es vielleicht die Sabrina Wittmann jetzt hinter sich gebracht hat, das wäre doch etwas, was ich mir für mich selbst gewünscht hätte.
Ich habe immer bisher in meinem Leben noch nie was bereut, was ich, ja, weiß nicht, wie man das nennt, Glück oder Pech oder alle meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich eigentlich hinten dran gestanden und würde auch heute nicht sagen, ach, man hätte das so oder so. Na, ich glaube, man muss einfach die Zeit sehen, wie sie sich natürlich verändert hat und es war eine schöne Zeit. Wir hatten eine ganz andere Zeit. Ich habe einen unglaublichen Respekt vor Sabrina Wittmann, die das jetzt durch den Männerfußball da erlebt, dass das ist einfach einmalig. Ich versuche immer Mädchen, Frauen natürlich in erster Linie dazu begeistern, geht ins Trainergeschäft oder versucht den Frauenfußball zu erhalten. Das ist für mich wichtig, weil wir Frauen wissen ja, was wir teilweise durchgemacht haben. Natürlich die neue Generation nicht so wie die ältere. Ich würde also nicht sagen, ich müsste jetzt in der Zeit Nationalspielerin sein. Ich hatte nie die Gelegenheit, Nationalspielerin zu sein, weil ich dann auch viel unterwegs war auf Reisen, war ja dann in England, in Frankreich und da wurde erst die Nationalmannschaft gegründet, also auch sehr spät. Die Deutschen waren da immer ein bisschen hinterher, also im Vergleich zu den Skandinaviern, die also immer unseren Schritt voraus war von, ja, einfach Emanzipation von Frauen, Sport zu wirklich ernsthaft zu unterstützen. Das ist immer der ganz kritische Moment, zu sagen, ach, ich tue doch was für einen Frauenfußball, aber stehst du dahinter? Ich kann dir von den Bundesliga-Vereinen, die jetzt in der ersten Liga Frauen spielen, kann ich dir genau sagen, nee, würde ich dir nicht sagen, welcher Verein da wirklich dahinter steht und den Frauenfußball fördert und welche sagen, naja, wir müssen ja jetzt was für einen Frauenfußball tun. Das ist ja auch ein Image, das ist ein Klischee. Ja? Union Berlin gibt 10% der Präsidenten, das hat er öffentlich ja auch preisgegeben, 10% gehören den Frauen von ihrem Männerbudget. Das ist ein Wahnsinn, das ist eine unvorstellbare Summe, die hier ganz klar dem Frauenfußball zugewidmet wird. Das ist eine klare Bekenntnis für den Frauenfußball.
Strategie.
Alles andere ist, also ich weiß, Mertesacker, der war ja in Arsenal, der hat auch eine ganz klare Strategie gehabt für Arsenal. Frauen, die sind jetzt letztes Jahr Champions League-Sieger geworden, schon früher, als eigentlich das Strategiepapier angegeben hat. Aber da stehen die ganz klar dahinter, da haben die eine ganz klare Vision und du brauchst da natürlich, in diesem Bereich brauchst du finanzielle Mittel. Ansonsten vergiss es. Ja, wir haben Frauenfußball, auch Leverkusen, auch Eintracht, ja, schön. Aber will ich jetzt wirklich ernsthaft unterstützen. Das ist immer der Moment und ich kann also ziemlich genau, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, 5 Sätze etwa, dann kann ich sehen, meinst du ernst oder na, wir reden über Frauenfußball. Ja, aber dann muss ich auch Butter bei der Fisch, ne, wie es so schön heißt im Norden, zu sagen, so, ich habe jetzt A gesagt, dann muss ich auch B sagen. Dann entweder richtig oder ich mache es amateurhaft, ja, lass es so, wie es ist, aber nicht zu sagen, ich will dann auch ganz vorne mitspielen, Deutsche Meisterschaft oder Champions League. Da muss ich investieren und da gehört leider heute auch eine gewisse Summe dazu im Frauenfußball. Das geht nicht nur über ein paar Sponsoren, sondern da muss ich wirklich auch investieren, bereit sein zu investieren.
Das Spannende bei dir ist ja, Monika, du hast eine Mannschaft im Leistungssport zu unglaublichen Erfolgen führen können mit den Titeln, europäisch, national und dann auch diese Gabe ja zu entwickeln, also Raum zu lassen, dich um so eine allgemeine Entwicklung von jungen Menschen, von jungen Frauen auch zu kümmern und sie stärker zu machen, sie zu entwickeln. Also das steht sich ja erstmal so gegenüber. Das heißt, du hast auch in deiner Rolle als Trainerin, als Führungsperson unterschiedliche Räume besetzt. Also in Frankfurt musstest du natürlich anders arbeiten als jetzt auf deinen Stationen in der Rolle der Fußballentwicklerin. Also was hat's denn ausgemacht, wenn wir jetzt mal auf den Leistungssport kommen, dass du so einen Erfolg feiern konntest mit Frankfurt? Was hast du da reingeben können in Bezug auf den Erfolg? Also was war da wichtig?
Für mich war es immer wichtig, dass jeder sich selbst ist und jeder sich selbst entfalten kann und jeder das Gefühl hat, er hat eine Wichtigkeit im Team. Da gehört natürlich auch die Nummer 13, 14, 15 oder 16, 17, die Ersatzspielerin, jedem das Gefühl zu geben, er ist Teil des Erfolges, er ist wichtig für den Erfolg und jedem diesen Freiraum zu lassen und nicht alles vorzugeben. Natürlich ihnen schon Ziele vorauszugeben, das musste man ja auch als Trainer, aber trotzdem ihnen so viel Freiraum zu geben, dass sie das Gefühl haben, wir sind ein Teil davon und wir können durch unsere Leistung dazu beitragen, den Erfolg auch zu gewähren oder zu halten. Und jedes Jahr nach dem Erfolg, den wir hatten, war für mich klar, wir müssen wieder von vorne anfangen. Das ist kein Selbstläufer, wenn du oben bist. Und ich glaube, dieses immer wieder dran zu arbeiten und das den Spielerinnen das Gefühl zu geben, sie machen es gut. Ich finde eine positive Atmosphäre eine ganz, ganz wichtige, wie sag mal, Erfolgsgarantie, dieses den Spielerinnen das Selbstvertrauen zu geben, um auch mal Fehler zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann auch die vielen Gespräche, wenn ich das dann immer höre, da wird nicht geredet als Trainer. Dann ist der Trainer, I'm sorry, aber der ist fehl am Platz. Also wenn ein Trainer sich nicht die Zeit nimmt, egal ob im professionellen Bereich oder im Amateurbereich. Also letztendlich für mich ist auch immer als Trainer deine sportliche Kompetenz. Ja, ich habe meinen Fußballlehrer mit Harald Schumacher gemacht und Charlie Körbel, das war eine ganz geile Zeit mit den zwei oder zumindest mit Harald Schumacher, das ist ja auch ein kleiner Witzbold und man muss da einfach sehen, was du bist nicht nur als Fußballer gegenüber deinen Spielern, sondern auch als Mensch, ja, und ich glaube, wenn du reinhören kannst, was in dem Mensch des Fußballer, Fußballerinnen vorgeht, zu verstehen auch, was hat ihn denn bewegt? Was gibt ihm denn die Motivation? Natürlich muss sich jeder selbst motivieren, aber du als Trainer hast doch den Einfluss, das zu lenken, zu leiten, um den Spieler ein gutes Gefühl zu geben, ein positives Gefühl. Geh ins Spiel, ja, hab Spaß. Ich meine, das hört sich immer so einfach an, aber letztendlich musst du diese Atmosphäre kreieren. Wenn du unter Druck stehst, ja, natürlich sind die Spiele in der Champions League und Deutsche Meisterschaft, natürlich ist da auch ein Druck da und du musst auch lernen, mit dem Druck umzugehen. Aber man muss aber auch dem Spieler mitgeben, du kannst versagen. Weil wenn du ja die Angst hast, dass du versagst, dann kannst du nicht performen, dann kannst du keine Leistung abrufen. Und ich glaube, diese menschliche Schiene, und das ist beim Frauenfußball noch viel, viel wichtiger als, glaube ich, beim Männerfußball, aber ich habe noch keine Männermannschaft trainiert, um das hundertprozentig zu beurteilen. Ich kann nur immer sehen, dass Frauen bereit sind zu lernen, dass Frauen auch zuhören können, dass sie noch nicht sagen, wir wissen alles. Ne? Es ist angenehm, mit Frauen zu arbeiten, weil sie einfach bereiter sind, auch an sich zu arbeiten, auch sich zu verbessern. Ja, und wenn du jetzt als Trainer das lenken und leiten kannst und gibst ihnen die Sicherheit, ja, du darfst auch mal Fehler machen und du kannst das und nicht immer das Negative, das natürlich auch dazugehört. Positive Kritik, auch damit in Gesprächen, das ist die Zeit, die ein Trainer braucht. Diese Gespräche, oft vielleicht unter vier Augen, nicht vor der Mannschaft sowieso nicht, da das Gefühl jedem einzugeben, woran er vielleicht noch ein bisschen arbeiten kann, aber auch die Stärken herauszuheben, um in ein gutes, um der Spielerin wirklich ein gutes Gefühl zu geben. Also das war mir immer ganz wichtig, vor jedem Spiel, auch wenn es was ging, eine immer positive Atmosphäre zu schaffen, um den Druck zu nehmen.
Ja. Und das hat für einen großen Zusammenhalt gesorgt. Und ich finde, dass auch, was du vorhin gesagt hast mit dem Zuhören, ne, war auch dir ganz, ganz wichtig. Oder auch dass die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, deine Spieler, Spielerinnen, mit denen zu sprechen, das gilt für den Trainer, aber natürlich auch für jede Führungskraft. Und ich habe da identisch genau das Gleiche gerade in den letzten Tagen einfach immer wieder auch betont und wiederholt. Ja, also wenn du führen willst, dann musst du reden können. Dann musst du dich für die Menschen interessieren. Dann musst du auf sie zugehen können und eben zuhören. Deswegen ist das jetzt auch nochmal eine schöne Wendung zu dem, was du anfangs gesagt hast, ja.
Und es ist ganz wichtig für mich, dass es ernsthaft gemeint ist. Ja, genau. Ich meine, und das spürt der andere ja gegenüber. Und da sind Frauen sensibler, viel sentimentaler. Aber wir können Dinge einfach aufmerksamer aufnehmen und daran dann mit den Spielerinnen auch zu arbeiten. Ich glaube, das hat mir auch am meisten Spaß gemacht in der Zeit, also was der Leistungssport angeht, da zu sehen, was man alles rausholen kann, wenn man sich in den Spielerinnen hineinversetzt, wenn man versucht zu verstehen und wie die Einzelteile zusammenpassen als Puzzle und dann als Gemeinschaft, als Team zu funktionieren. Und dann Berge zu versetzen. Und ich glaube, das habe ich in den 11 Jahren Trainerin als FFC oder SG Braunheim damals versucht umzusetzen. Und wir waren zumindest damals die erfolgreichste Frauen-Club-Mannschaft und Trainerin in der Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Wolfsburg jetzt, haben wir auch schon mehrere Titel gewonnen, wie viel der Kellermann da noch Trainer war. Und nur es war für mich ganz wichtig, diese wirklich positive Atmosphäre. Und das habe ich auch übernommen, wenn ich dann ins Ausland gegangen bin. Myanmar, da habe ich eine U20 trainiert, die hat dann gegen die A-Mannschaft gewonnen, was unvorstellbar war, weil ich habe denen das Gefühl gegeben, ja, macht einfach, habt Spaß, geht raus, ihr könnt das, auch wenn es die A-Mannschaft ist. Die kennen keinen Lob, die werden natürlich in China, in Japan ganz anders erzogen. Da gibt es keinen, hey, Schulterklub, ja, hast du toll gemacht. Da kommen die ersten Tage, da haben die mich angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern, als wäre ich hier, was mache ich hier? Und wie die kapiert haben, ich meine das ernst und ich kann ihnen damit helfen, sich weiterzuentwickeln, dann haben die wirklich Berge versetzt, weil sie daran auch geglaubt haben. Ja. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, diese Atmosphäre. Und das habe ich, gerade in den arabischen Ländern ist es ja noch schlimmer, weil die arabischen Frauen werden ja auch, wie es so immer schön heißt, unterdrückt, was ja nicht im Haushalt ist das ja nicht der Fall, aber nach außen. Ja. Und dann kommst du und gibst denen eine gewisse Freiheit, eine Freiheit, in, ob das in Bahrain war oder ob das, egal in welchem arabischen Land oder jetzt zuletzt in Saudi-Arabien, diese Freiheit, wir können das, was Männer können. Das ist für die
eine Riesenkraft.
Das ist mal Paradies, ist das. Und dann kommst du als, ich sag mal, Ausländer oder als Expertin, kommst da hin und gibst denen noch das Werkzeug, gibst denen noch die Rezepte, wie sie dann erfolgreich sein können. Wir haben dreimal, habe ich mit den Malediven, mit Bahrain, mit Katar und mit Saudi-Arabien, haben wir auf den Malediven gewonnen, weil das war alle ihr erstes Länderspiel, weil ich denen das ja nicht eingeprägt habe, aber ich habe ihnen diesen Freiraum, dieses Spielraum gegeben. Sie können das, sie schaffen das, obwohl sie vorher noch nie Elferfeld gespielt haben. Sie wussten nicht, was Abseits ist. Der Torwart war total lost und also man kann sich das gar nicht vorstellen. Man fängt ja bei null an da im Frauenfußball und hat ja überhaupt keine Kenntnisse. Eine Viererkette gibt's da nicht oder kennen sie nicht. Also das ist alles total Neuland und dann packst du in ein paar Monaten was ein oder in Wochen sogar nur in Saudi-Arabien, weil wir hatten da noch Corona gehabt, wir konnten da nicht so oft zusammenkommen. Und dann packst du das ein und dann auf einmal gehen die raus und spielen und gewinnen. Ja? Und dann kannst du dir ja vorstellen, was da ein Gefühl in diesen Menschen, die dieses Gefühl haben, wir dürfen das erleben, was Männer erleben bei der Weltmeisterschaft. Weil, ja, Saudi-Arabien, die Männer sind ja auch immer meistens dabei. Also da wird ja Fußball auch gelebt und nicht nur künstlich irgendwo erzogen, wie in Katar vielleicht. Aber das war für die ein Gefühl, Freiheit. Freiheit, das Gefühl zu erleben. Ja. Und da hast du was denen gegeben, das werden die ihr Leben lang nicht vergessen. Ja.
Jetzt haben wir festgestellt, dass du gerne dorthin gegangen bist, wo es nicht so viel gibt. Also keine bestehenden Strukturen, sondern eher so Fan davon, Neues zu kreieren, neue Dinge aufzubauen. Worauf achtest du dann, wenn du an deine Engagements auch denkst? Was ist denn da so das Wichtigste? Ist es der Beziehungsaufbau? Ist es erstmal ja Strukturen, Hintergrundgespräche? Wie geht man das an? Wenn du jetzt auch nochmal an Saudi-Arabien denkst, wo du zuletzt warst, was sind da erste Schritte? Unterscheidet sich das immer wieder neu oder?
Ja, also das Wichtigste ist eigentlich, erstmal null anzufangen, das kann ja auch nicht jeder. Jeder braucht ja, manche brauchen ja gewisse Strukturen, die dann schon vorhanden sind und dann kann ich damit arbeiten. Das hat was mit Arbeit zu tun. Das ist richtig Drecksarbeit. Und das ist Arbeiten tagtäglich an den Strukturen, an der Basis. Und da geht es nicht nur darum, eine Nationalmannschaft zu gründen, weil alle wollen gerne in der Nationalmannschaft spielen, sondern es gibt die Basis, eine Club-Wettbewerbsliga zu installieren, Akademien, wo die Mädchen schon von klein auf, wir haben insgesamt in Saudi dann 6 Akademien gehabt, von 6 bis 15 Jahre alte Mädchen, die dann in Riyadh, in Jeddah, in Dammam, in Mekka, Medina da jeden Tag trainieren konnten, wenn sie wollten. Also wir haben da die Strukturen geschaffen, Trainerausbildung. Es ist immer ein neues, wie sagt man, ein neuer Anfang. Man kann nicht diese Strategie, wie ich vorhin schon sagte, auf jede kopieren, copy-paste, was ja gerne die Japaner machen. Nein, das geht so nicht. Man muss sich immer auf die Gegebenheiten einstellen. Und was ganz entscheidend für mich immer war, sich Leute zu suchen, die auch dahinter stehen. Die also natürlich die örtlichen Leute, meistens Frauen, die aus Initiative heraus, so wie in Saudi-Arabien, die haben selbst mal gespielt und die wollten das immer verwirklichen. Die wollten das immer wieder, dass irgendwann der Frauenfußball dort mal lebt oder aufersteht und mit Strukturen geschaffen sind. Das heißt, du kannst es nicht alleine. Du musst immer Mitstreiter haben. Das können auch Männer sein natürlich. Das hängt immer dann von unterschiedlichen Situationen ab. Aber du brauchst Fürsprecher. Du brauchst natürlich einen Präsident, wie jetzt in Saudi-Arabien, der wirklich stolz auf seine Mannschaft war. Wie wir zurückkamen aus dem Maldiven, haben zwei Spiele da gewonnen. Wir kamen zurück, wir wurden als Heldinnen gefeiert. Und das mit einer Ernsthaftigkeit. Und das sind Menschen, die sagen, wir wollen, was wir den Männern geben, auch den Frauen geben. Wir haben angefangen, da sagt er, die Frauen sind im gleichen Hotel wie die Männer. A-Mannschaft, sage ich. Naja, die sind doch bestimmt im Fünf-Sterne-Hotel. Ja, ich möchte, dass die Frauen die gleichen Bedingungen haben. Wir trainieren auf den gleichen Platz wie die Männer. Was heißt das für die Frauen, die also einen Top-Trainingsplatz haben? Egal, wo du hingehst, frag mal jede Spielerin, die du begegnest. Das erste ist das Gefühl, wo trainieren wir? Ist der Platz einigermaßen, wo man Fußball spielen kann? Also Bälle, das ist ja die eine Seite, aber du brauchst zum Fußballspiel brauchst du einen Platz oder zu trainieren. Und wenn du das nicht hast und hast dann optimale Bedingungen, wie ein Teppich, trainierst du da, da fühlst du dich wie im Himmel. Ne? Du fühlst dich was. Ja. Du bist selbst aufgewertet, dass du das also genauso wie die Männer bekommst. Die Aufwandsentschädigung haben wir die gleichen bekommen wie die Männer in Saudi-Arabien. Die haben die gleiche Aufwandsentschädigung. Wir reden jetzt nicht von Prämien, weil wir hatten noch kein Turnier oder sowas gewonnen. Aber sie haben die gleiche Aufwandsentschädigung für tagtäglich, was der Verband ja zahlt an die Spieler und Spielerinnen, haben wir das gleiche bekommen. Das heißt, du fühlst dich schon mal, du bist Teil davon. Du bist ein Teil des Verbandes. Du darfst Fußball spielen. Du kriegst die Möglichkeit, du kriegst die Gelegenheit geschaffen. Natürlich gehören da auch wieder finanzielle Mittel dazu. Das ist auch klar. Aber ich kann ja immer noch versuchen, so eine Balance zu finden. Auch wenn ich jetzt für die Männer natürlich mehr Aufwand betreibe, aber trotzdem den Frauen das Gefühl geben, sie gehören dazu. Das ist das Entscheidende, auch mit Kleinigkeiten. Und wir machen aus Kleinigkeiten ganz, ganz viel. Ich habe jedem Verband gesagt, wo ich war, gebt mir ein Kuchen, den ihr selbst backt, der Verband, gibt uns ein kleines Stück. Dann sind wir schon zufrieden, weil mit dem kleinen Stück können wir den Kuchen probieren. Wir testen den Kuchen, wie er schmeckt. Weil wenn wir kein Stück abbekommen, wissen wir nicht, wie der Kuchen schmeckt. Und wir können mit dem kleinen Stück ganz viel erreichen. Ich habe in Gambia 1.000 Euro gehabt im Monat, was ich damit alles machen konnte. In Afrika ist unfassbar. Das ist möglich, wenn du natürlich...
Klingt nach viel?
1.000 Euro. Ich habe aber jeden Tag eine Veranstaltung gehabt. Wir haben jeden Tag Fußball gespielt. Wir haben so viel erreicht. Und das ist diese Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so gewillt bist zu arbeiten, strapazierfähig bist, widerstandsfähig und all diese, wie sagt man, Hürden, die du hast, die Brücken, die du baust, die Hindernisse, die immer wieder vor dir kommen. Und manchmal stehst du morgens auf oder gehst ins Bett, wo machst du das? Und dann denkst du, ja, es ist für die Mädchen, das ist für den Frauenfußball. Und dann kriegst du deine Energie und stehst auf und machst. Ja, und das ist das Entscheidende, machen. Nicht einfach da sitzen, ja, der muss das, der muss das. Du musst als Vorreiter, du musst sozusagen the role model, wie man so schön sagt, sagt man im Deutschen, du musst
Vorbild, ja, doch.
Vorbild, ja, und dann ziehen die mit dir, dann gehen die mit dir durch dick und dünn, aber du musst es vorleben, du musst denen zeigen, es gibt Wege, ja, wir müssen das, und wenn du dann mal die Foundation, die Basis geschaffen hast, dann geht's ja auch weiter. Aber die Basis, das ist die schwerste Arbeit. Das ist die Arbeit, wo du Leute um dich rum brauchst, die dir natürlich auch dieses ermöglichen, die dann auch Entscheidungen treffen. Ja, wir haben jetzt eine Vizepräsidentin in Saudi-Arabien, das ist eine Frau. Namia, meine beste Freundin, kann ich sagen, zumindest in Saudi-Arabien, die ist Vizepräsidentin im Verband. Hallo? In einem saudischen Fußballverband. Ja, und die hat sich total für den Frauenfußball eingesetzt oder immer noch. Und sie hat selbst gespielt. Sie durfte aber nicht, also in der Zeit, sie durfte nicht Auto fahren. Man muss aber in jedem Land erstmal gelebt haben, um dann sein Urteil zu fällen, um dann zu sagen, okay, das hat mir gefallen, das nicht, aber nicht schon vorher verurteilen. Ja, das finde ich also ganz wichtig, die Toleranzgrenze. Das lernt man beim Reisen, offen zu sein, sich zu geben. Und ich glaube, das ist auch das ganz, ganz Wichtige, was ich immer wieder erlebt habe. Wenn du dich den öffnest, ehrlich, authentisch und nicht irgend so was, näher jetzt, was kriege ich dafür und dann mache ich das, dann kannst du es vergessen. Dann kriegst du kein Vertrauen. Und die arabische Welt ist ganz wichtig, das Vertrauen, dass du wirklich denen helfen möchtest, weil du die Expertise hast, weil du das und das erlebt hast, willst du denen einfach in ihren Arten helfen, ohne Hintergedanken oder nur für deinen persönlichen Nutzen. Ja, und ich glaube, das deswegen das Wort Idealismus. Manche können das nicht, die wollen natürlich am meisten profitieren. Okay, was kriege ich dafür, dann mache ich das.
Also wenn ich deine Energie so spüre und dir zuhöre, ist es verdammt schade, Monika, dass du tatsächlich jetzt den Ruhestand gewählt hast, das nur mal am Rande. Also da spürt man einfach, dass du total brennst nach wie vor für Führungsthemen, für Entwicklungsthemen. Und jetzt ist ja so ein Engagement in Saudi-Arabien, wird es ja gerade in unserem Land auch kritisch gesehen, auch zu Recht, wie ich finde. Auch ich sehe da ganz viele Dinge sehr kritisch. Ich bin ja halb Araber, halb Tunesier. Mein Vater kommt ja aus Tunis, meine Mutter aus Leipzig. So, das ist das eine. Aber jetzt, wo ich dich ja mal jetzt hier am Mikrofon habe und im Gespräch habe, will ich wirklich auch nochmal wissen, so das, was du dort erlebt hast und was du diesen jungen Frauen auch geben konntest, kannst du uns, ne, du hast es schon auch ansatzweise beschrieben, aber dieser Mehrwert, diese Jahre, die du dort unten verbracht hast, also all diese Menschen, denen du dazu verholfen hast, jetzt in einem Leistungskontext Fußball zu spielen, die Persönlichkeit weiterzuentwickeln, also wie groß ist so dein Impact gewesen, dein Einfluss auch gewesen, nach den 3,5 Jahren, glaube ich, die du in Saudi-Arabien warst. Also hat es sich für dich gelohnt?
Gelohnt, das ist immer ein großes Wort. Nein, gelohnt. Ich habe da was aufgebaut. Wir haben mit null angefangen und wir haben jetzt über 46 Teams in 3 Ligen. Das ist unfassbar. Wir haben 6 Akademien.
Warte mal, Monika. Also es gab gar kein Team vorher, oder wie muss ich das verstehen?
Nee. Es gab kein Team. Es war also
46. Wow.
Ja, ja. Die Frauen waren da, wollten spielen, aber der Verband hat sie erst 2019 aufgenommen. 2019, dann kam Corona, da war dann natürlich ein bisschen Ebbe. Und ich bin dann 2020 zu denen gestoßen und mehr oder weniger war kein strukturierter Ligabetrieb. Es gab keine Trainerlizenzen für die Frauen. Es gab keine Nationalmannschaft. Wir haben jetzt eine U20, eine U17, eine U15 Nationalmannschaft, A-Mannschaft in den 4 Jahren gegründet. Die 6 Akademien, 46 Teams in 3 Ligen, Pokalwettbewerbe, Meisterschaft, alles. Also die spielen dann. Und es gibt ja auch, Marujan ist ja jetzt erst auch vor kurzem hingegangen nach Saudi-Arabien. Also wir haben insgesamt 2 A-Lizenztrainerinnen ausgebildet in 4 Jahren, 40 B-Lizenz, über 300 C-Lizenz und über D-Lizenz haben wir dann viele Lehrer mit ausgebildet, haben in den Schulen über 50.000 haben wir angefangen. Am Ende waren es fast 100.000 Mädchen, die in den Schulen Fußball gespielt haben, haben wir organisiert in den Schulen, was ja ganz wichtig ist. Die Basis lässt sich nur schaffen durch Schulen, weil da der Grundstein gelegt wird, also da lernen das Fußballspielen. Da muss man natürlich auch die Lehrerinnen ausbilden, weil die meisten spielen ja nicht Fußball, die sind ja Lehrer und da muss man halt da auch drauf achten, dass da ein bisschen was von Ausbildung stattfindet. Ja, und es geht auch weiter. Die haben jetzt Spiele gemacht. Die sind jetzt wir waren 175 in der Rangliste, haben wir angefangen. Jetzt sind sie schon auf 156. Im April musste mal gucken. Ich nehme an, die werden jetzt wieder einen Sprung nach vorne machen. Also Machen immer die Spiele bei FIFA-Kalender. Also haben jetzt gerade 3 Spiele wieder gemacht. 1 gegen Bahrain gewonnen, 2 gegen Kirgisistan. Also das läuft alles. Luis Cortes, ein spanischer Trainer, hat es dann auch, nachdem ich gegangen, auch übernommen. Also das war auch eine ganz gute Geschichte, dass da auch weitergeht. Mhm. Und sie wollen wirklich den Frauenfußball fördern, was für mich eine Voraussetzung ist, um überhaupt das erreicht zu haben, ja.
Aber es ist ja eine ganz tolle Entwicklung. Also auch die Zahlen, die du jetzt gerade nennst. Also wir nehmen nur mal die 80, 90, 100.000 Mädchen, die jetzt in der Lage sind, Fußball zu spielen. Und ich erinnere mich noch an einen, in den Schulen, ja. Aber selbst dort. Also ich erinnere mich noch an einen Film, wo es um ein saudisches Kind ging, ein Mädchen ging, das kein Fahrrad fahren durfte. So. Und heute gehen die auf den Platz in kurzen Hosen und spielen Fußball. Und das an ganz, ganz vielen Stellen. Und das in der Breite, aber auch in der Spitze. Und das bedeutet für jede einzelne Person was unglaublich Großes und ganz, ganz Wichtiges. Und das hat wiederum natürlich Einfluss auf die Familie. Also Change Agents sind einfach diese Kinder, sind diese jungen Frauen und Mädchen. Und deswegen ist das ja Entwicklungsarbeit im Sinne der Entwicklung tatsächlich.
Es gab keinen Sport für die Mädchen in der Schule. Gar keinen Sport. Bis, ich glaube, vor 5 Jahren oder so.
Ja.
Die durften keinen Sport
machen. Und was das heißt, ja?
Ja, und gerade in Asien gibt es ja sehr viele Länder, die leider keinen Sport in den Schulen für nötig halten. Also auch allgemein, auch für die Jungs. Mhm. Ja, also für die Mädchen noch mehr. Also das ist dann schon wirklich sehr, sehr traurig zu sehen.
Ich glaube, was wir festhalten, ist, dass die Förderung von jungen Mädchen, von Frauen, einfach wichtig ist, nicht nur für die Person selbst, natürlich auch, aber auch für die Gesellschaft. Also es hat einen großen Impact und von daher stehen wir heute woanders als vor 50, 60 Jahren noch und wir werden hoffentlich auch in den nächsten 50 Jahren auch unsere Schritte gehen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, da entwickelt sich eine Spezies vielleicht zurück. Ganz klar, Monika. Ja, Monika, wir haben wirklich viel besprochen, nicht alles, natürlich nicht. Es hat mir große Freude gemacht, viel gehört auch, auch in Bezug auf Führung, auch in Bezug auf den Umgang mit Menschen. Was dich antreibt, glaube ich, haben wir auch verstanden, dass das auch dazugehört. Diese intrinsische Motivation, was geben zu wollen, das weiße Blatt Papier zu füllen. Und von daher war es ein sehr inspirierendes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat und wir werden uns hoffentlich hier in Frankfurt, wo wir beide ja leben, dann auch irgendwann auf dem Kaffeemarkt treffen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Also, tschüss.
Tschüss.